Dankeschön, dass du was Gutes geplant hast und dass du alles schon im Vorfeld wusstest und dass deine Gedanken, Gedanken des Segens und des Friedens sind über uns. Und Herr Jesus, deshalb kommen wir auch heute Morgen zu dir, möchten auf dein Wort hören und möchten den Segen empfangen, den wir brauchen, auch für unseren Alltag, um unser Leben zu meistern und auch ein gutes Zeugnis sein zu können für dich in dieser Welt. Danke, dass du uns heute begegnest durch deinen Heiligen Geist und mit deiner Kraft. Amen. Ja, herzlich willkommen zu unserer Predigtreihe im ersten Petrusbrief. Ich weiß ja nun nicht, wie gut du den Petrus kennst. Manche kennen ihn wahrscheinlich so eher aus der Zeit, wo er mit Jesus unterwegs war. Immer gut für ein Fettnäpfchen oder einen großen Spruch oder eben auch jemand, der mal Sachen ausgedrückt hat, die alle interessiert hat, aber sich keiner gewagt hat. Und dieser Petrus, der hat sich weiterentwickelt. Und wenn wir mal sehen, dass Jesus eine Verheißung in sein Leben hineingelegt hat, dass aus einem Simon ein Petrus werden sollte, weil das war sein erster Name. Wenn wir mal eine Folie weitergehen, dann sehen wir das hier, dass Jesus eine Verheißung auf sein Leben gelegt hat. Und sowas finde ich immer dann krass, wenn man dann mal sehen darf, wie hat sich jemand entwickelt. Ich weiß nicht, wie es dir geht in deinem Leben. Ich habe mich auf jeden Fall mega entwickelt, aus den Kinderschuhen raus. Ich war als Kind ein ganz anderer Mensch. Ich wäre nie hervorgestanden und hätte irgendwas gesagt und war ziemlich schüchtern. Das denkt man vielleicht jetzt nicht so, aber es war halt so. Und der Petrus hat sich auch verändert. Der war einer, der wirklich manche Sprüche rausgelassen hat in einer Liebe zu Jesus. Und diese Liebe blieb ungebrochen, aber kam dann über eine Reife auch zum Ausdruck durch diesen Brief, diesen ersten Petrusbrief, den er geschrieben hat. Und man sieht es auch von Rom, ging das raus aus der Gefangenschaft, wo er im Knast saß, raus an die Gemeinden. Also er hat nicht gesagt, oh Herr, jetzt willst du, dass ich hier halt versauere. Sondern er hat gedacht, hey, was kann ich tun, wenn wir mal an die nächste Folie gehen? Genau, da sieht man das wunderbar. Ich tue heute noch, was ich kann, um den Geschwistern, um der Gemeinde, um den Leuten zu dienen. Und das finde ich einfach fantastisch. Und da mal tiefer reinzuschauen auch, was hat sich in seinem Leben, in seinem Herzen verändert? Wie denkt er heute, also zu der damaligen Zeit, über die Gemeinde, über alles nach? Was ist ihm wichtig geworden? Und so kommen wir auch zu dem dritten Teil, Familienidentität. Das ist so der dritte Teil im Petrusbrief. Wenn wir da reinschauen, ist das rote Kreuzchen in dem Bereich, wo wir mal die Bibel aufschlagen können, für alle, die sie mithaben, oder manche machen es auch übers Handy, wie auch immer, und da mal reinzuschauen und mitzugehen, was erwartet uns denn in diesem Brief. Das hilft immer, denn solche Bibelverse, die haben es manchmal ganz schön in sich. Und wir kommen aus der letzten Predigt, aus dem letzten gemeinsamen drüber nachdenken über das Wort Gottes, aus der Befreiung heraus. Da hieß es, dass wir aus der Knechtschaft von der Sünde befreit wurden durch das Blut Jesu Christi. Und kommen nun rein in einen neuen Weg. Und da heißt es dann in Vers 20, also 1. Petrus 1, 20 und 22, schon bevor Gott die Welt erschuf, hat er Christus zu diesem Opfer bestimmt. Aber erst jetzt, in dieser letzten Zeit, ist Christus euretwegen in die Welt gekommen. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden. Gott hat Jesus Christus von den Toten auferweckt und ihm seine Göttlichkeit gegeben. Seine göttliche Herrlichkeit gegeben. Deshalb setzt ihr jetzt euer Vertrauen und eure ganze Hoffnung auf Gott. Auf ihn setzen wir unsere Hoffnung. Ja, hier heißt es ja, Jesus vor Grundlegung der Welt. Da muss man wieder denken, okay, alles klar, Adam war dazu bestimmt zu sündigen und deshalb, der konnte ja alles gar nichts dafür. Ich finde hier aber, man müsste die Frage anders stellen. Denn Adam war nicht dazu bestimmt, dass er sündigen muss, aber Gott hatte einen Plan, dass wenn die Sünde und sobald sie in die Welt kommt, dann hat er schon das Gegenmittel. Anders als wir es so kennen. Ja, bei uns taucht Corona auf und dann wird fieberhaft nach dem Gegenmittel gesucht. Und Gott ist aber andersherum. Er kann schon in die Zukunft vorbereiten und auserwählen, dass es immer noch einen weiteren Weg gibt. Hey, und das gilt auch für dein und für mein Leben. An den Punkten, wo du denkst, jetzt brauche ich ein neues Elixier, kannst du zu Gott kommen, weil er schon vorher wusste, in welche Situationen du und ich, wir kommen, und er hat einen Weg daraus. Er plant es, er bereitet es im Vorfeld vor. Und wenn er schon seinen Sohn vor Grundlegung der Welt diese Dinge mit ihm plant und durchgeht, dann wird es auch ein kleines sein, in deinem Leben für Gott einen Ausweg zu schaffen und neue Wege aufzutun. Glaubst du das? Das sind ein paar da, die das glauben. Ich glaube das auch. Weil das ist wichtig. Wenn ich mich doch auf jemanden verlassen soll, wenn ich jemand mein Leben anvertraue, dann ist es wichtig, dass ich glaube, dass er solche Dinge in den Griff kriegt. Sonst würde ich mein Leben ihm nicht ganz schenken. Und das habe ich gemacht. Gott hat schon geplant, seinen Sohn aufzuerwecken, aus den Toten rauszuführen. Er hat geplant, dass dieses vollkommene, reine Opfer die Sünden der Welt wegnehmen wird, wenn diese Sünde, dieser Virus, die Welt ergreifen wird. Und wir sehen, was Corona anrichten kann. Und ich kann euch sagen, für Gott ist die Sünde noch ein viel schwieriger, gefährlicherer Virus als Corona. Können wir uns kaum vorstellen, ist aber so. Denn auch Sünde ist ansteckend. Und Sünde breitet sich aus. Und Sünde stellt sich gegen Gott. Aber Gott sandte damals seinen Sohn und hat uns sein Wort gegeben bis heute und lässt es laufen und segnet es und soll verherrlicht werden, dass du und ich, dass wir Gott finden können, die Herrlichkeit Gottes erfahren dürfen. Und er sagt auch schon, dass sein Reich hier anbrechen wird. Es ist nicht nur die Verheißung für irgendwann mal, naja, wenn ich dann tot bin, sondern sie darf heute und hier jetzt in deinem Leben schon anbrechen. Das finde ich genial. Das heißt, Jesus ist uns ein Vorbild geworden hier, so schreibt es Petrus. Und Jesus wurde uns ein Vorbild in dem einen Punkt, dass er die Hoffnung auf den Vater setzte, indem er wusste, er wird alles im Griff haben. Wo er ohnmächtig am Kreuz hing, wo er sich ganz hingegeben hat, Herr, dein Vater, dein Wille geschehe, nicht meinen, da hat er ihm vertraut. Und dieses Vertrauen dürfen auch wir in Gott setzen, zu jeder Zeit, und wissen, das wird nicht vergeben sein. Das wird nicht umsonst sein. Und das Zweite, was Jesus uns auch gezeigt hat, er hat eine innigste Beziehung als Menschensohn zu seinem Vater gehabt. Und genau da darfst du und dürfen wir heute, darf ich reinkommen in so eine innige Beziehung zu Gott. Das ist nicht irgendein Gott, der vielleicht mein Gebet erhört, sondern es ist ein Gott, der auf uns wartet, wie der Vater auf den verlorenen Sohn am Fenster gewartet hat. So wartet Gott auf dich und auf mich. Hey, er ist da. Er will mit uns, mit dir Gemeinschaft haben. Er ist auch heute Morgen hier da. Und er hat gesehen, mit welchem Herzen, mit welchen Gedanken du auch hierher gekommen bist. Da wurde uns Jesus zum Vorbild. Und ich finde es cool, dass Petrus das einfach so sagt oder damals so schreibt. Weil er so dicht an Jesus dran war, muss ich sagen, ich lerne den Petrus einfach mal neu kennen, auch in seinem Brief. Wenn man die Sachen so genau mal durchgeht und studiert, und dann merkt man, was für eine reife Persönlichkeit Petrus auch wurde. Und ich finde es einfach stark, wie er uns vor Augen führt, was für uns und was für Gemeinde und was letzten Endes auch in den schwierigen Zeiten wichtig ist. Denn wenn wir gesehen haben, wovon das Wort ausging, nach Kleinasien damals in die Gemeinden, dann waren die dort alle in einer ziemlichen Isolation, umgeben von völlig anderen Religionen, Glaubensüberzeugungen, Einflüssen und so weiter. Und da rein schreibt er den Brief. Das heißt, egal wie einsam du dich heute fühlst, dieser Brief wird genau das Richtige sein für dich, weil er Punkte anspricht, die an den einzelnen Stellen, in den Herausforderungen für uns wichtig sind. Und wir haben zwei Punkte letztes Mal schon angeschaut miteinander von den fünf Prioritäten, die Petrus anspricht hier in dem Zusammenhang, die wichtig sind, wenn es echt wackelt, wenn das Fundament so schwierig wird, dass man das nicht aufgibt, sondern an dem festhält. Und der erste Punkt war Heiligkeit, dass wir in dem Weg auf Gott hin, dass wir uns nicht wegziehen lassen und einfach mitmachen, wie es halt die Welt oder wie man es in der Sünde eben auch tun kann, sondern sagt, was ist für Gott wichtig, was ist heilig, was ist gerecht, was ist gut, was ist vollkommen, was ehrt Gott, worüber freut er sich, dass wir das nie aufgeben. Das zweite war auch, die Ehrfurcht zu haben vor Gott. Wir haben es gerade auch im Gebet nochmal so zum Ausdruck gebracht, ja, dass wir nicht Angst haben müssen vor Gott, aber ehrfürchtig sein dürfen, weil wir wissen, er steht einfach darüber. Und heute kommen wir in einen dritten Punkt rein, der nicht unbedingt leicht ist, aber der enorm dazu gehört und auch eine große Herausforderung ist für uns. Das steht in Vers 22, da heißt es dann, da ihr eure Seele durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Was für eine Herausforderung. Hier wird sofort klar, dass meine Beziehung zu Gott nicht alles ist in meinem Glaubensleben, sondern, und das hat auch Petrus hier deutlich geschrieben, gibt's ja auch ganz andere Briefe von Paulus, die er geschrieben hat im Neuen Testament, wo deutlich wird, wir sind nicht die, die einfach nur in den Sphären uns vor Gott tummeln, sondern er stellt uns in diese Welt im Miteinander, das heißt in seine Gemeinde, um miteinander zu leben, zu dienen und auch manches vielleicht füreinander auszuhalten. Das heißt, es ist der Glaube nicht nur eine Sache zwischen Gott und mir, sondern auch eine Sache, die meinen Nächsten betrifft. Ich bin Teil als Christ einer Gemeinde, einer Gemeinschaft. Für Petrus eine völlig klare Sache. Da gab's nicht dieses universelle Sagen, na ja, wir sind alle irgendwo mit Christus verbunden, sondern er schreibt an einzelne Gemeinden, ermutigt Menschen und für ihn war logisch, dass die Menschen da zusammenkommen, alle, die an Christus glauben, dass sie sich versammeln und ihren Glauben zum Ausdruck bringen als Salz und als Licht in der Welt. So versteht es Petrus und ich finde es cool, dass er das so einfach in unsere Zeit heute reinspricht, wo ich manchmal denke, das ist noch unlogischer, als es damals war, wobei ich es damals schon sehr ungewöhnlich fand, dass aus Jerusalem raus so eine Gemeindebewegung dann über Rom sich in Europa und der ganzen Welt verbreitet und sich eigentlich 2000 Jahre hält und man heute zu Zeiten von Corona sich wieder überlegt, warum brauchen wir eigentlich Gemeinde, geht ja auch anders, oder nicht? Und da rein spricht Gottes Wort. Und wen das interessiert, darf hier dem Petrus einfach ganz aufmerksam zuhören. Ich bin als Christ immer ein Teil einer Gemeinde, einer örtlichen Gemeinde, wo sich Christen reiben, wo es auch Schwierigkeiten gibt. Sonst wäre die Aufforderung ja zur ungeteilten Liebe unnötig. Sonst hätte er schreiben können, dass man Gott liebt und über die Liebe zu sich selbst hinauswachsen darf. Aber das steht hier nicht. Es geht hier um den Nächsten, um die Bruderliebe. Nun, da kann man die Schwester genauso mit reinnehmen. Dazu sind wir berufen, als einzelner Mensch. Zu einer, und da steht es, ungeheuchelten Liebe und zu einem Gehorsam. Das heißt, Bekehrung zu Jesus Christus beinhaltet auch, Gott gehorsam zu sein, nach seinem Willen zu fragen. In der Regel kriegen wir eher suggeriert, such, was dir gefällt. Darf ich noch das Törtchen essen? Ja, du darfst. Du fragst dich selber, aber letzten Endes geht es eigentlich darum, Gott zu fragen, was ist denn dein Gedanke, dein Wille über meinem Leben und darüber dann gehorsam zu sein. Das ist eine Herausforderung. Für Petrus, dort im Gefängnis zu sein, war eine Herausforderung. Das war nicht, ach cool, jetzt kriege ich das Essen und die Wohnung umsonst, sondern Er war gebunden, er war gefangen. Das ist ja kein Spaß, sondern er wollte Gott gehorsam sein und setzt dann seinen Glauben so um, wie er es kann. Dient der Gemeinde, ich sag mal, pfeifend aus dem letzten Loch, wie er noch konnte, setzt er sich ein, dass der Leib Christi gestärkt wird, wächst, vorankommt. Und vielleicht fällt es uns manchmal schwierig, gerade im Miteinander Gemeinschaft noch so zu leben, wie es hier Petrus schreibt, ungeheuchelt, ja, mit ganzer Liebe es zu tun. Ja, da kommt man eher manchmal in die Gedanken rein, was alles nicht so gut läuft, was nicht so toll ist, und die authentische Liebe geht schnell verloren. Nach außen macht man das vielleicht schon noch, aber so im Herzen sieht es ganz anders aus. Und da spricht er von ungeheuchelter Liebe. Wie funktioniert das dann? Das könnte an der Stelle neu ansetzen, wenn wir, bevor wir an der Stelle, wo wir verurteilen oder beurteilen, mal uns Gedanken drüber machen, was läuft eigentlich alles gut? Wieso bin ich bis heute hierher gekommen, wo ich stehe? Da müssen Leute gewesen sein, die diese Liebe Christi in dein Leben hineingelegt haben. Es muss jemand gegeben haben, der dir irgendwann mal das Wort Gottes erzählt hat, dir weitergegeben hat. Und wenn man sich auf das mal besinnt, was Gott in dein Leben schon reingelegt hat, dann merkt man, man hat nicht nur zu meckern, sondern auch zum Loben, zu danken und hat sehr gute Erfahrungen gemacht. Und Gott möchte unser Herz auch auf das lenken und besonders darauf lenken, was er schon vorbereitet hat und durchgebracht hat in deinem Leben, zum Ausdruck kam und er dich weitergeführt hat. Wenn man da so über Geschwister nachdenkt, mit dieser brüderlichen Liebe, da kann mal schnell auch so ein kleiner Schuss Ungerechtigkeit reinkommen und ein Bild wird völlig anders. Die Frage ist, wenn du so drüber nachdenkst, über deine Brüder und Schwestern, vielleicht auch hier in der Gemeinde, über was kannst du dich freuen innerhalb dieser FCG Darmstadt hier? Vielleicht sitzen da Gedanken schneller im Vordergrund mit, oh, also wenn ich mich da freuen können soll, dann müsste der erst noch das ändern oder jenes machen oder dieses tun. Also das lief nicht gut oder was auch immer. Aber sehen wir auch mit der gleichen Klarheit, wo wir negative Dinge erkennen, das Gute? Ich denke, da möchte uns auch Petrus herausfordern an der Stelle, dass wir uns darüber Gedanken machen. Sehen wir, was Gott wirkt hier unter uns? Gestern hatte ich auch ein Gespräch mit Freunden über Gemeinde und über Gemeindesituationen. Und es kommt immer stärker raus, dass die Erwartungshaltungen an Gemeinde, wer auch immer das dann sein soll, weil man selber hat ja die Erwartung an Gemeinde, und wer ist dann der andere, der Gemeinde noch ist, die werden immer größer. Aber das, was man bereit ist einzubringen, wird erstickt eigentlich in den Erwartungen, die man nicht erfüllt fühlt. Wie kommt heute Gemeinde in 2020 noch voran, um sich gesund entwickeln zu können und das zu tun, was Gott erwartet? Also ich schätze, da müssen wir uns auf Gottes Wort besinnen. Da wird es nicht mehr helfen, über unsere Gedanken, unsere Vorstellungen und Erwartungen den Weg reinzufinden, sondern zu fragen, Herr, was ist denn jetzt eigentlich nun dran? Und dann sagt Gott uns ganz deutlich, erwarte nicht von anderen, was du nicht selber zu tun bereit bist. Alles, ich drehe es mal um, alles, was du von den Menschen erwartest, das tue auch, kann man mal so formulieren. Könnte sein, dass gerade da für mich, wo ich erwarte, ich brauche mal Hilfe, ich brauche mal Beistand, ich brauche Unterstützung, genau die Person, von der ich es erwarte, Beistand, Hilfe und Unterstützung bräuchte. Kommt man auf den Gedanken? Sowas ist schon herausfordernd. Aber da fängt dann eine ungeteilte Liebe an. Da nehme ich dann Gottes Wort wirklich ernst und sage, ja, ich möchte ungefärbte Bruderliebe haben. Ja, und so habt einander beständig lieb aus reinem Herzen. Ich möchte mein Herz hier ins Reine bringen. Mit unserer Bekehrung, Entscheidung zu Jesus, entscheiden wir uns auch zu seinem Leib, zu seiner Braut und somit zu den anderen Menschen in der Gemeinde. Darum sagt er, weil das nicht einfach ist, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Dass diese Herausforderung enorm schwer ist, das weiß ich, das wusste Petrus und deshalb sagt er es uns einfach so. Es gibt zwei Schwierigkeiten. Zum einen ist es hier dieses Anhaltende, also das Dranbleiben und das zweite von Herzen. Die Schwierigkeit haben vielleicht jetzt nicht diese Leute, dieses Dranbleiben, die zum einen ein Helfersyndrom haben oder die Gabe der Barmherzigkeit. Also die Leute sind wahrscheinlich jetzt nicht angesprochen, aber normalerweise haben andere Menschen einen gewissen eingebauten Abstand zu den Problemen, die auch andere haben. Das heißt, wenn du dich da nicht völlig reingibst in das, was den anderen bewegt, sondern auch auf eine Distanz kommst, weil du selber vielleicht genügend Probleme hast oder dich das vom anderen völlig kaputt machen würde, dann ist es wichtig, dass man in eine Gemeinschaft kommt und sich über die Gemeinschaft immer wieder auch erinnert, es gibt nicht nur mich mit meinen Problemen, es gibt auch noch andere. Und offensichtlich ist es im Gottes Plan, dass wir uns trotz unserer Probleme auch noch um andere kümmern, die auch Probleme haben. Und an der Stelle sagt man ja oft, geteiltes Leid ist halbes Leid und geteilte Freude ist doppelte Freude. Und da liegt eine Wahrheit drin. Bin ich bereit, hier mein Leid auch teilen zu lassen? Dafür ist Gemeinde genau richtig. Und wenn du die Freude, die du hast, teilen möchtest mit anderen, dann kannst du die vervielfältigen durch ein Zeugnis, durch irgendetwas, was du weitergibst, was du mit Gott erlebt hast. Gerade heute, gestern, letzte Woche oder eben in dieser Zeit, die so herausfordernd ist. Es gibt da Leute mit diesem Dranbleiben von Problemen, die suchen sich immer wieder Rat. Also wir haben in unserer Wohnung, bevor wir nach Darmstadt gezogen sind, einen Vermieter gehabt, der kam immer wieder zu mir und hat um Rat gefragt. Und ich wusste genau, ob er meinen Rat befolgt oder nicht. Weil er hat immer eine Regel gehabt. Es darf nichts kosten und es darf nicht Mühe sein. Und wenn du in irgendeiner Weise da einen Rat gegeben hast, dann wusste, der wird eh nicht befolgt. Und er wird so lange zu Leuten laufen, bis er das gehört hat, was ihm schmeckt. Und dann wird er es machen und wird sagen können, der hat es gesagt. Es gibt auch Leute, die kommen und vielleicht Rat fragen, weil sie für ihr Leben die Verantwortung nicht übernehmen wollen und deshalb immer die Leute fragen und fragen, hey, kannst du mir mal sagen, wie soll ich das tun? Bis sie endlich dann mal hören, das ist jetzt das Richtige und der Herr hat gesprochen. Und dann sind sie nicht mehr schuld, wenn es schief geht. Dann ist entweder der Herr oder der, der es gesagt hat, der falsche Prophet oder wie auch immer. Und es gibt auch noch Leute, die sind am lustigsten, die kommen dann und fragen, Alexander, was soll ich tun? Und wenn man dann einen Rat gibt, dann machen sie, kennt ihr die auch? Dann machen sie das Gegenteil. Und du fragst dich, ja, warum fragen die? Das Fatale ist nur, dass sie mit den Konsequenzen, die man schon gesagt hat, die entstehen und die dann gekommen sind, wieder bei mir landen. So, die Frage, sich mit dem anderen zu beschäftigen, mit anderen Menschen unterwegs zu sein, ist immer ein Abenteuer. Und ihr kennt es auch. Aber Gott fordert uns heraus darin. Hey, das ist wohl sein Plan. Und es gibt wirklich genügend Gründe, an der Stelle zu verzweifeln, an der Bruderliebe und Schwesternliebe. Und wenn man zusammentragen wollte, wo es überall schon Probleme gab und warum wir jetzt keinen Bock mehr darauf haben, würde wahrscheinlich der Tag nicht ausreichen. Aber das soll nicht unser Fokus sein. Offensichtlich schreibt hier Petrus nicht, hey, wenn du den Hals voll hast, dann gilt's nicht mehr. Sondern er sagt ganz einfach, ungeteilte Bruderliebe, dranbleiben, einander vergeben und weitergehen. Und diese Prioritätenliste, die gilt bis heute. Da kommen wir nicht drum rum. Trotz vielfältiger schlechter Erfahrungen ist es wichtig, dass wir den Blick auf den richten, der mir und dir auch vergeben hat. Und wenn wir an den Punkt uns führen lassen, müssen wir spätestens bereit werden, auch wieder miteinander weitergehen. Ja, das ist eine komplexe Sache, diese Bruderliebe, die Petrus hier einfach mal kurz so anspricht, so mitten im Vers. Man kann das so gut überlesen, aber ich bin da wirklich etwas hängen geblieben. Vielleicht fällt der ein oder andere gerade bei diesem Spüren der Bruderliebe auch durchs Raster. Und wenn du merkst, hey, hier läuft doch etwas schief. Hier ist eine Gemeinde, da kümmert sich niemand um irgendjemand. Dann mag das sein, dass Gott deinen Blick in eine Situation hineingelenkt hat, wo er dich gebrauchen möchte. Wenn nicht, würde es einem anderen auch noch zeigen. Oder hätte es ihm gezeigt und dir nicht. Und wenn wir in Gottes Wort schauen, dann finden wir sogar überall, dass dort, wo er Erkenntnis schenkt, wo wir, Herr, ich möchte mehr von dir singen, wie wir es heute Morgen gemacht haben. Und er sagt, du gerne, ich bin bereit, ich zeig dir mal mein Herz. Hier gibt es ganz viele Dinge, die hätte ich gerne verändert. Dann werden wir dann mehr von ihm kriegen, wenn wir an der Stelle ansetzen. Weil Jesus ging dorthin, wo es schwierig war. Ja, er war auch im Tempel, aber er war auch dort, wo die Pharisäer und Schriftgelehrten nicht hingegangen wären, weil er seinen Auftrag umfassend gesehen hat. Also, wenn wir Dinge sehen, wo wir merken, hier stimmt doch was nicht, gerade diese Bruderliebe, das ist doch das, was mich so stört, weil sie fehlt, sind wir aufgefordert, das anzupacken, in die Berufung reinzukommen und es zu tun und dürfen in der Berufung leben, als dem Vorbild, das Jesus uns gegeben hat, einfach nacheifern. Da ging es nicht darum, Forderungen zu stellen, sondern ein Vorbild anzunehmen. Bin ich bereit zu geben? Jesus setzt es uns sozusagen vor und sagt, hey, wenn du wachsen möchtest, wenn du weiterkommen möchtest, dann mach genau das. Ein kleiner Punkt kann schon ganz viel verändern. Und an der Stelle, wo du in diese Berufung hineingehst, bereit bist, an deinem Umfeld Gottes Liebe auszubreiten, wird sich etwas verändern. Hab nicht den Gedanken, ach, das bringt doch schon gar nichts. Ich habe es schon mal probiert. Wenn Gottes Wort nicht leer zurückkommt, wenn seine Liebe, die wir weitergeben, nicht leer zurückkommen wird, dann wirst auch du ein Teil sein später von einem großen Zeugnis, wo Menschen sagen, mir hat jemand ein Wort weitergegeben, mir hat jemand einen Dienst getan, mich hat jemand aus meinem Sumpf herausgeholfen. Das sind Gottes Gedanken. Schwierig ist der zweite Punkt noch von Herzen. Das heißt also, es geht ja um meine Motivation. Das heißt, vielleicht geht dir ja jemand äußerlich total auf den Keks, aber du tust so mal noch ganz freundlich, weil du hast es von der Bruderliebe gerade heute Morgen wieder gehört. Aber innerlich bist du total anti. Was wäre denn dann richtig? Kann man dann sagen, sollte man nicht lieber aufhören zu lieben, wenn man es ja nicht ehrlich tut? Wäre ja eine mögliche Schlussfolgerung. Aber hier sagt Petrus für mich ganz klar nein, denn man kann ja Sünde nicht mit Sünde bekämpfen, oder? Man kann, wenn das eine nicht richtig ist, nicht nochmal was Falsches machen und es dann wie in der Mathematik Minus und Minus gibt, Plus. Im Geistlichen geht es nicht, sondern da häuft sich das Minus auf. Und wenn du zum Plus kommen möchtest, gibt es bei Jesus nur eins, die Umkehr weg von dem, wo du weißt, das ist nicht gut. Also, es ist keine Option, wenn man von Herzen nicht lieben kann, dann aufzuhören zu lieben, sondern was könnte man denn dann tun? Wie kommt man denn wieder zurück zu der Liebe? Letzten Endes gibt Gottes Wort einen Weg. Tu Buße vor Gott und lass dir wieder neue Liebe schenken. Und Gott wird es dir geben. Er wird sie dir sogar gerne geben, weil er ein Gott ist, der gerne gibt. Ganz praktisch, wenn du jemandem beim Umzug hilfst oder wenn du jemanden für einen Dienst übernimmst oder bereit bist, jemanden aufzunehmen, übernachten zu lassen und so weiter. Du verleihst sogar dein Auto und in deinem Herzen denkst du, oh, so ein Ärger. Jetzt bin ich voll in die Falle getappt, jetzt kann ich dem nicht absagen, weil ich daheim bin, jetzt muss ich mein Auto ausleihen, weil ich gar nicht brauche und was auch immer. Dann kannst du zu Gott kommen und sagen, Herr, ich möchte das jetzt nicht mit dem Groll machen. Schenk du mir in der Sache deine Liebe. Ich bin mir sicher, das wird enorm helfen, da reinzukommen in einen Weg, den Gott für dich vorbereitet hat. Lösung hilft hier, umzukehren. Warum tue ich das? Man könnte sagen, einfach weil ich Gott auch gehorsam bin und möchte, dass sein Reich gebaut wird. Und dann kommt auch Petrus hier mit einem ganz komischen Argument, etwas kurios. Da sagt er, denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Also was für ein Argument war jetzt auf einmal zu der ungeteilten Liebe? Ja, woher kommt denn unser Leben, das Gott uns geschenkt hat? Woher hast du das? Woher habe ich das? Wir haben es gehört, es wurde uns von Gott sozusagen geschenkt, durch seinen Sohn ein neues Leben zu bekommen. Und diese Quelle kommt aus dem Wort Gottes heraus. Wenn wir darin lesen, dann können wir das aufnehmen und dann haben wir einen unvergänglichen Samen in unser Leben reinbekommen. Das heißt, klar, es gibt immer Dinge in unserem Leben, die wachsen und dann hört sie irgendwann auf. Und das bringt Petrus auch hier in Vers 24, 25. Da heißt es, denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie ein des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen. Aber, um uns herum, da lässt es nach. Wir werden älter, man fühlt sich manchmal noch älter, als man ist, manchmal noch jünger, wie auch immer. Aber das Alter schreitet so fort. Und dann kommt aber, das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündet wurde. Und hier sind zwei Parallelen. Dieses lebendige, dieses bleibende Wort Gottes, dieser unvergängliche Same, der hier in Vers 23 ist, verknüpft mit diesem Vers 25, das Evangelium und das Wort Gottes, das immer bleibt. Ich weiß nicht, wie bei euch der Garten aussieht. Ich habe mal so ein Bild mitgebracht von einer Sonnenblume. Bei uns sind sie schon ziemlich über den Zenit raus. Und man sieht, die blühen nicht ewig. Das ist so dieses Bild, das Petrus verwendet. Aber es gibt ein übernatürliches Leben. Das ist das natürliche Leben. Und das übernatürliche Leben ist bei Gott auf die Ewigkeit angelegt. Unvergänglich. Und dieser Same sind nicht die Körner in der Sonnenblume, die eben einmal aufgehen, blühen und Frucht bringen oder aber dann verwelkt die Blume, sondern der ewige Same, das ist das, was Gott hineingelegt hat durch Jesus Christus in dein Leben. Und wenn du aus diesem Samen heraus lebst, dann vergeht es nicht. Und das ist wieder die Logik darin, die ich stark finde von Petrus, dass er sagt, so wie das Wort Gottes unvergänglich ist, soll auch die Frucht durch dein Leben unvergänglich sein, für immer bleiben. Und zwar nicht nur das, was du in deinem Leben mit Gott voranbringst, sondern auch was du durch Geschwister für die Ewigkeit an Ewigkeitsfrucht schaffst. So denkt Petrus an der Stelle. Und hier geht es dann eben um den übernatürlichen Samen in Verbindung mit dem ewigen Wort Gottes, das lebendig macht. Das Wort, das unvergänglich ist, bringt auch eine Frucht, die unvergänglich ist. So denkt Petrus hier an der Stelle. Und wenn Gottes ewiges Leben tatsächlich durch unsere Adern pulsiert, wenn wir das aufgenommen haben, dann ist es uns wichtig, dass dieses Leben auch an andere weitergegeben wird und sie davon bekommen, abbekommen. Hey, du kannst es austeilen. Und das ist der dritte Punkt. Auch wenn der manchmal Schwierigkeiten macht mit der Bruderliebe, an dem dran zu bleiben, heißt es, ist die Herausforderung, aber Ewigkeitsfrucht darin zu ernten und letztlich auch zu leben. Und der vierte Punkt heißt, habe in Schwierigkeiten Lust auf Dinge, die dich geistlich wachsen lassen. Auch dort, wo es nicht so leicht ist. Manches Mal, wenn wir Herausforderungen haben, dann lässt man nach im Beten und im Bibellesen und vielleicht auch denkt man, ach komm, ich ziehe mich zurück und vergrab mich unter meinen Sachen. Und die Gemeinschaft mit Gott und unter den Geschwistern wird immer weniger. Wir lesen aber, dass Gottes Wort uns auffordert, zusammenzukommen, Gemeinschaft zu haben. Und so sind wir bei 1. Petrus Kapitel 2, Vers 1 und 2. Da heißt es dann, legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden und seid wie neugeborene Kinder. Wie neugeborene Kinder. Begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wächst zur Errettung. Hey, man wächst hin zur Errettung, sagt Petrus hier. Also wer schon mal mit Babys zu tun hatte, der weiß, dass Babys ziemlich fokussiert sein können. Also wenn sie getrunken haben, frische Windel anhaben, auch gerade keine Blähungen verspüren und beim Papa oder noch besser vielleicht bei der Mama auf dem Arm sind, ist es ein Genuss. Aber wehe, sie haben Hunger. Da kannst du auch argumentieren, wie du möchtest und sagen, hey, ich habe jetzt aber keine Lust, ich bin noch zu müde. Ja, oder mal sagen, ja, schon mal auf die Uhr geguckt. Ja, alle Welt schläft und du machst Theater. Da kannst du argumentieren, wie du möchtest. Da gibt es nur eine Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen, indem man ihn versorgt. Und hier bringt Petrus hier so ein einfaches Bild, das wir eigentlich alle kennen, dass wir so nach dem Wort Gottes Sehnsucht, ja, schreien sollen, um satt zu werden, um wachsen zu können, geistlich voranzukommen, den Hunger gestillt zu bekommen. Petrus will, dass wir wie neugeborene Kinder werden, nach guter Nahrung, nach dem, was uns voranbringt. Weil Christsein definitiv ein Wachstumsprozess ist, bei dem wir eben auch Gott näher kommen dürfen, dem Vater immer mehr kennenlernen dürfen. Was brauchst du heute Morgen, das dich wachsen lässt? Was wäre das Wort für dich, wo du sagst, an der Stelle, Herr, frage ich schon lange, hilf mir weiter. Dann schrei vor Gott danach, bis er dich stillt. Hier, wir dürfen das. Vielleicht ist das ein oder andere auch schon angesprochen worden in den letzten Wochen oder Tagen und du konntest gar nicht hören, vor lauter Schreien, sowas gibt es ja auch. Dock einfach bei Jesus an und sag, ich brauche jetzt deine Hilfe. Rede du zu mir ganz neu. Ich muss wissen, was ist dein Weg, dein Wille, das Wort der Stunde für mein Leben. Was auch immer du tust, lass es zu, damit du wachsen kannst. Vielleicht ist ein Gebet für dich notwendig, vielleicht eine neue Gemeinschaft, die das verstärkt, oder Lobpreis, oder einfach in deinem Leben auch nochmal einen Neustart zu machen mit Jesus, auch das kann sein. Vielleicht auch mal in die Stille zu gehen, in eine echte Stille, also nicht nur eben die Ruhe, sondern mal vor Gott still zu werden, um auf ihn hören zu können. Vielleicht ist auch dein Ding, wachsen zu können, aktiver zu werden, Menschen von Jesus zu erzählen oder was auch immer. Was auch immer bei dir dran ist, Gott wird es dir zeigen, wird den Finger in dein Leben hineinlegen und dir sagen, guck mal hier, geh mal da einen Schritt weiter. Dann heißt es in Vers 3, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Also wenn man wirklich mal von Gott gefuttert hat, wenn man wirklich gespürt hat, diese Nahrung macht mich satt, da werde ich erfüllt, dann bin ich mir sicher, bekommt man nicht genug. Also es kann mal sein, dass man sein Lieblingsessen nicht jeden Tag, den ganzen Tag isst, das ist klar, weil man auch satt wird. Aber wenn es dein Lieblingsessen ist, dann freust du dich schon auf das nächste Mal, stimmt's? Also mir geht es so. Wenn ich dann mal wieder 3 Kugeln Eis gegessen habe, da denke ich, ach, wenn schon der nächste Tag, ja. Aber wie auch immer, worauf du dich freust, über solche Dinge ist es wie bei Gott auch, dass du dich auf ihn freuen kannst und weißt, er bringt dich weiter. Da heißt es ja in Psalm 34, Vers 9, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Das ist ja nicht nur ein gutes Mittagessen, sondern Gottes Freundlichkeit auch zu erkennen, indem ich sein Wort esse und merke, hier meint jemand wirklich gut mit mir. Hier berührt er mein Herz. Er hat mich angesprochen. Wann war diese Gemeinschaft zwischen Jesus und dir zuletzt, dass du tief in deinem Herzen gemerkt hast, jetzt war das eine Stunde am Herzen des Höchsten? Gott sehnt sich danach. Und da darfst du stark werden und da darfst du ihn auch sehen und schmecken. In allen Herausforderungen oder Schwierigkeiten, was auch immer dich umgeben. Letztlich ist es nicht dein Wissen über theologische Richtigkeiten. Auch alles, was ich versuche zu erklären, wird dich in der Not nicht satt machen, wenn ich Gottes Geist und sein Same in dein Herz reinfällt. Ich versuche mit all dem hier einen Weg zu bereiten, dass ein Fundament wächst, dass etwas fest wird. Aber es ist nicht das Wissen, das dich durchträgt, sondern die Gewissheit in deinem Herzen, das Spüren, Gott ist an deiner Seite, was dich durch schwere Zeiten führt. Der Intellektuelle hat es letztlich nicht viel leichter, manchmal sogar schwerer, Gott nachzufolgen. Aber der sein Vertrauen in den Herrn setzt, der erlebt ihn und der erfährt ihn. Und das sind doch die Dinge, die hängen bleiben auch in meinem Leben. Wenn ich an schwere Zeiten denke, dann denke ich an Punkte, wo Gott seine Hand über mir gehalten hat und mich festgehalten hat. Da kommt mir vielleicht ein Bibelvers in den Sinn, der mir da besonders geholfen hat. Aber mir helfen nicht 5 Kapitel, sondern es hilft mir, dieser Moment, wo Gott gezeigt hat, ich habe Augen, ich habe Ohren und ich habe Hände und ich bin an deiner Seite. Das ist der Fokus. Und deshalb sagt Petrus auch, dass wir hier ganz am Anfang in dem Kapitel 2, legt ab alle Bosheit, dass wir die Dinge ablegen, loswerden, die uns hindern, begierig zu sein nach Gott, die vielleicht auch mancher Beziehungskiller ausmachen, dass man nicht mehr auf den anderen zugehen kann. All das sollen wir ablegen. Wir möchten an der Stelle Altes ablegen. Ich habe da mal so ein Bild genommen, wie ein Bild von alten Kleidern. Das, was mit Bosheit oder mit Betrug oder anderen Dingen zu tun hat, was nicht zu einem lebendigen Leben aus Jesus Christus gehört, das lassen wir einfach zurück. Auch den Punkt, etwas vorzuspielen, die Bibel nennt es auch Heuchelei, oder irgendetwas nach außen zu sein, was nicht stimmt, die Masken aufzuhaben, da ging es jetzt nicht um Corona-Schutzmasken, sondern um Persönlichkeitsdinge, dass man sie fallen lässt. Letzten Endes spricht Petrus auch den Neid an der Stelle, sich nicht in den Neid hineinzubegeben, mehr an das zu denken, was man nicht hat und was der andere hat, sondern sich auf das besinnen zu dürfen, was Gott einem selber geschenkt hat. Und sich auch von dem zu distanzieren, dass man andere übel nachredet. Die Schlechtigkeiten, das, was einen stört, immer wieder aufwärmt und hochhält, sondern sich auf das konzentriert, was an Gnade, an Barmherzigkeit für mich selber möglich war und so dem anderen auch zukommen soll. Das, wenn wir da mal noch weitergehen an die, jawohl, den letzten Punkt, ist das kleine Einmaleins im Christentum. Das ist nicht das große Einmaleins. Das kleine Einmaleins bedeutet, stellen wir uns mal vor, zwei möchten heiraten. Und der Mann verspricht der Frau, sagt, hey, ich verspreche dir, ich gehe nachher nicht mehr zur Hure und ich lebe auch kein Doppelleben mehr und ich werde dich auch nicht schlagen. Wird die Frau sagen, wow, cool, wow, was für ein Partner. Meinst du, die wird glücklich über die Versprechungen? Nee, ich nenne es mal, das ist das kleine Einmaleins. Also ohne sowas kann Beziehung gar nicht entstehen. Das heißt also, was Petrus hier anspricht mit diesen fünf Punkten, ist das Minimum für eine Beziehung als Christ mit Gott. Das ist noch nicht das große Einmaleins, wo man dann mal drüber spricht, hey, was gehört da noch alles dazu in der Heiligung und in der Nachfolge. Und dieses kleine Einmaleins, das soll uns deutlich machen, hey, an den fünf Punkten, das sind nicht zu viele. Dankeschön, Petrus, dass du nicht gleich übertrieben hast. Paulus hätte ich auch 15 zugetraut. Aber ihm ist einfach wichtig, dass man wenigstens an den Punkten dann dran bleibt und sagt, hey, das gehört mit dazu. Ja, ich möchte Gott mehr kennenlernen, in eine tiefere Beziehung mit ihm hineinkommen. Und sie soll nicht nur tiefer, sondern auch reifer werden. Auch in der Beziehung zu Menschen. Also wir hatten jetzt diese Woche den 21. Hochzeitstag, Rabea und ich. Dann merkt man, hey, da ist was gewachsen. Da sind wir miteinander nicht nur im Happy, sondern auch in der Tiefe zueinander gewachsen. Und trotzdem müssen wir noch miteinander sprechen. Ja, nach 21 Jahren müssen wir noch miteinander reden. Und nach 21 Jahren gibt es sogar Missverständnisse, nicht zu fassen. Ich möchte jetzt niemanden hier desillusionieren, der frisch geheiratet hat oder sowas. Aber es gibt einfach das kleine Einmaleins, das immer bleiben wird. Das gehört mit dazu. Aber trotzdem darf man wachsen. Und es ist nicht mehr wie am Anfang, sondern es ist viel mehr da. Es durfte viel mehr aufgebaut werden. Und auf das darf man schauen. Und es ist wichtig, es zu bewahren. Es zu bewahren. Und nicht leichtfertig damit umzugehen. So, das ist das, was Petrus uns ans Herz legt. Also das heißt nochmal der Punkt 3, Geschwister zu lieben von ganzem Herzen, ungeteilter Liebe. Und auch Punkt 4, die Lust zu haben auf geistliche Dinge, weiterzukommen, nicht nachzulassen, sondern Gott Raum zu geben. Und in diesen Dingen dürfen wir klar bleiben und sollen wir klar bleiben. Und ich bin mir sicher, dass wir da mega gute Erfahrungen machen werden, miteinander, als Gemeinde und auch ganz persönlich in unserem Leben, in unserer Beziehung mit Jesus. Amen.